Wir haben folgendes Phänomen, dass auch zum Beispiel Frauen nachts manchmal nicht so gut atmen. Die machen aber nicht so einen Krach und die entlarven sich nicht so schnell wie Männer.
Bereit fürs Leben. Der Automol-Podcast.
Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Automol-Podcast. Ich bin Katrin und heute ist mal alles anders, denn wir sind nämlich heute einmal zu Gast bei Dr. Michael Feld in Frechen. Hallo Herr Dr. Feld.
Hallo.
Hallo. Herr Dr. Feld, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin, Somnologe, Schlafforscher, Medizinpublizist und TV-Experte. Erste Frage, die sich mir wirklich aufdrängt. Wie haben Sie geschlafen?
Ja, ich bei der Hitze jetzt eher was schwierig. Ne? Es hat lang gedauert, bis ich drin war, aber jetzt geht's.
Geht also nicht nur uns Normalsterblichen so. Finde ich super. Sie sind Schlafforscher, Schlafmedizin. Warum? Was reizt Sie daran? Was ist so faszinierend?
Ich bin wie die Jungfrau zum Kind mal irgendwann dazu gekommen. Ich hatte eine erste Stelle auf der schönen Nordseeinsel Sylt, ganz normale innere Medizin und sowas, was man so machen muss am Anfang. Und die hatten da halt auch ein Schlaflabor und brauchten irgendeinen, der es macht. Und damals gab es noch dieses AIP, also da gab es wenig Geld. Und dann hat man das als Zusatzjob gemacht und da bin ich sozusagen zum Schlaf gekommen. Ja, und das war halt und ist es bis heute spannend, weil das immer noch so ein bisschen Blackbox ist. Ja, weil die Wissenschaft und Medizin vom Tage, die ist sehr stark ausgearbeitet. Jeder geht beim Check-up, das kennt man, aber die Nacht wird halt nicht so angeguckt und das ist bis heute spannend.
Genau, das ist halt wirklich so faszinierend. Was macht die Faszination aus? Was untersucht ein Schlafforscher dann? Lege ich mich hin, werde dann verkabelt, kriege dann meine Kabel so schön ans Hirn?
Genau, also das Gros dessen, was ein Schlafmediziner macht, ist sozusagen Leuten irgendwelche Messgeräte anzulegen, sie entweder mit nach Hause zu geben oder das im Schlaflabor zu machen. Und dann schauen wir uns eben verschiedenste Sachen an, die im Schlaf ablaufen. Körpersignale, also zum Beispiel Gehirnströme, Atmung, Muskelspannung, Sauerstoff, wie atmet der, was macht der nachts, bis hin, dass wir sehen können, ob sie träumen und wie intensiv, leider halt noch nicht was. Also wir können eben mit unseren Elektroden eben sehen, diese REM-Phasen, wenn ihre Augen so zucken, dieses Rapid Eye Movements. Manchmal veräpple ich die Patienten und sage, wer kriegt denn die CD mit ihren Traumbildern? Und dann gucken die immer ganz erstaunt. Aber das, ja, und so, das sind, da gibt es noch mehr Verfahren, die wir machen. Aber das Gros ist, dass wir erstmal gucken, diagnostizieren und dann eben behandeln.
Sie haben ja viele Patienten über die Jahre hinweg behandelt. Gibt es so klassische Patientenbilder?
Ja, also man kann das grob in zwei große Gruppen teilen. Das eine, und das ist tatsächlich auch immer noch so das Gros, sind schlafbezogene Atmungsstörungen, also Schnarchen und Schlafapnoe. Mhm. Also das sind häufig Männer, die von ihren Frauen geschickt werden, weil die nachts einen Krach machen oder keine Luft mehr kriegen. Und die andere große Gruppe sind eben die Ein- und Durchschlafgestörten, die entweder erst gar nicht in den Schlaf kommen. Und das ist sozusagen eben auch was deutlich zunimmt.
Wie ist das? Was sagen Sie, wie viel... Klar, jeder Mensch ist anders, aber wie viel Schlaf braucht ein Mensch im Durchschnitt? Was ist so?
Es gibt weltweite Untersuchungen, die zeigen, dass ungefähr 80% der Menschen 7 bis 8 Stunden tatsächlich brauchen. Ja, und das ist so eine gaussische Normalverteilung, dass sie auf der linken Seite der Kurve haben sie ungefähr 10% Menschen, die kommen mit 4 bis 6 Stunden dauerhaft gesund und gut über die Runden. Aha. Das ist dann aber genetisch. 70 bis 80% brauchen eben 7 bis 8 Stunden. Und auf der rechten Seite der Kurve haben sie nochmal 10% Menschen, die brauchen wirklich 9 bis 10 Stunden Schlaf. Die sind in der Gesellschaft, die morgens früh um 8 anfängt, natürlich so ein bisschen schlecht aufgestellt.
Viele Top-Manager, das kennt man ja, schlafen wirklich wenig. Das ist das typisch? Oder was ist da so Ihre Einschätzung? Oder ist das halt, fordern die ihren Körper dann einfach zu viel?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist wahrscheinlich Henne und Ei auf Dauer vermixt. Einerseits fordern solche Jobs, Spitzenmanager-Jobs, Spitzenpolitiker-Jobs, demjenigen einfach ein riesiges Tagespensum ab, sodass sie schon gar nicht so viel schlafen dürfen, weil sonst schaffen sie den Tag gar nicht. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass die meisten, die diese Ämter oder Jobs lange durchhalten, auch genetisch meist eben solche Typen sind, die mit wenig Schlaf gut auskommen, weil sie halten es halt sonst gar nicht durch. Sonst sind sie nach 2 Jahren einfach total mürbe und müssen den Job aufgeben. Ja, sodass man dort bei diesen Spitzenleistern sozusagen viele hat, die eben auch wenig Schlaf brauchen und die dann den anderen sozusagen suggerieren, haha, wir sind hier die Helden, wir brauchen nur so wenig und ihr seid sozusagen die Minderleister.
Okay, das heißt, man kann sich nicht dran gewöhnen, wie manche sagen, nee, der Körper gewöhnt sich jetzt dran, der kommt damit aus. Auf Dauer ist das einfach schadhaft und ich krieg's halt irgendwann
zurück.
Also der Mensch ist ein ziemlich anpassungsfähiges Wesen und über eine gewisse Zeit kann man sich sicherlich an vieles gewöhnen, auch mit weniger Schlaf auszukommen. Wir kennen das von den ganzen Müttern eben mit kleinen Kindern und teilweise noch Beruf. Obwohl die oft sehr gemürbt sind, halten sie es dann doch irgendwie durch, ja, weil der Mensch extrem zäh ist. Nur wenn sie das über eine viel zu lange Zeit mit zu wenig, dann merken sie es.
Kann man Schlafen nachholen? Also ich habe mal gehört, Vorschlafen, dieses typische Vorschlafen, was man sagt, das kann man nicht, weil der Körper, wenn man wach ist, ist man wach. Oder wenn er ausgeschlafen ist?
Das stimmt genau. Also Nachschlafen, also Schlaf nachholen geht ganz gut. Und das machen die meisten von uns ja auch, die unter der Woche, sagen wir mal, einen Job haben, wo sie früh raus müssen. Die meisten schaffen dann gar nicht ihre 7-8 Stunden, sondern dann hat man so ein bisschen Schlafdefizit über die Woche angehäuft, was man dann am Wochenende die meisten dann nachschlafen oder ausschlafen. Und das klappt auch ganz gut. Das darf halt nur nicht so krass sein. Wenn Sie jetzt jeden Tag 2 Stunden Defizit haben, das kriegen Sie nicht mehr weggeschlafen.
Ja.
Und Vorschlafen geht deshalb halt nicht so richtig gut, weil Sie müssen ja einen gewissen Schlafdruck aufgebaut haben, um überhaupt zu pennen.
Ja, ja?
Und den brauche ich halt erstmal. Und deswegen ist das mit dem Vorschlafen manchmal was schwierig.
Was mir halt immer echt auf die Nerven geht, ist, wenn ich unter der Woche relativ zeitig aufstehe und dann sage ich am Wochenende, ja, jetzt schlafe ich mal aus. Und dann, ding, 7 Uhr, Augen auf, weiß ich nicht. Ich tanze Polka und das ist
das
halt
so. Das ist natürlich auch eine Gewöhnung und die innere Uhr ist, sagen wir mal, dann trainiert auf diese bestimmte Uhrzeit. Und das haben manche Leute halt auch drin. Oh. Das ist natürlich nicht so schlimm jetzt. Ne?
Aber nervig.
Ja klar, sie wollen halt auch schlafen. Ja. Dann muss man halt gucken, ob man sich vielleicht mittags ein Stündchen hinlegt oder ob es dann in der nächsten Nacht dann klappt.
Wie ist das beim Schlaf? Unterscheiden sich Männer und Frauen beim Schlafen? Gibt es da
Unterschiede? Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede, die einerseits genetisch sind und andererseits auch sicherlich sozialisiert sind. Was genetisch oder körperlich bedingt ist, ist, dass im Schnitt Frauen leichter durch Geräusche nachts störbar sind. Also Frauenschlaf ist etwas störanfälliger, wenn es ums nächtliche Wachwerden geht zum Beispiel. Also Frauen neigen statistisch häufiger dazu, etwas schlechter einschlafen zu können oder nachts eben häufiger wach zu werden als Männer.
Das ist der Grund, warum die Mütter immer früher wach sind, wenn das Kind schreit.
Wir wissen allerdings interessanterweise, wo sich, sagen wir mal, die soziale Rolle umgekehrt hat, wo also sie arbeitet und er zu Hause bleibt, dass dann häufig er es doch ist, der nachts häufiger wach wird. Einfach weil sich das dann doch trainiert.
Ja.
Weil er weiß, ich bin jetzt für die Kinder da und dann werden die Männer tatsächlich häufiger wach.
Also es ist eben nicht nur, wirklich fest
unterbewusst. Das setzt sich fest. Das ist dann nicht nur genetisch, sondern da kann die Sozialisation das dann auch wieder, sagen wir mal, umkehren. Wir haben folgendes Phänomen, dass auch zum Beispiel Frauen nachts manchmal nicht so gut atmen, flacher atmen, schnorcheln. Die machen aber nicht so einen Krach und die entlarven sich nicht so schnell wie Männer. Frauen werden auch viel seltener ins Schlaflabor geschickt.
Ja.
Dadurch werden Frauen bei Schlafstörungen viel, viel seltener diagnostiziert als Männer. Ja. Männer haben meist eine Partnerin, die mitkriegt, dass nicht was nicht stimmt.
Aha.
Ja, und werden dann geschickt. Und Frauen, da ist das alles noch so ein bisschen unterrepräsentiert.
Ach. Wie ist denn dann, also das heißt, Sie haben jetzt auch mehr Männer als
Wir haben im Schnitt mehr Männer. Wir haben mehr Männer als Frauen, einfach wegen der Schnarcherei und der Apnoe, weil das so dramatisch sich dem Partner auffällt und dann werden die halt geschickt. Und wenn eine Frau aber Schlafstörungen hat, Frauen werden häufig dann auf die Psychoschiene gesetzt. Ja, das ist bei dir bestimmt die Nerven, der Stress, die Hormone.
Ja, toll,
aber die werden nicht so häufig untersucht. Und wir sehen eben auch, wenn wir Frauen polysomnografieren, also mit unserer großen Schlafanalyse untersuchen, dass dann häufig auch körperliche Störungen rauskommen, die man genauso leicht behandeln kann wie bei den Männern. Aber Frauen werden generell da eher auf die Psychoschiene gesetzt.
Aber wie ist das dann, mal grundsätzlich Stichwort Schnarchen. Schnarchen Frauen und Männer gleich viel oder ist es dann... Ist anders.
Männer machen mehr Krach nachts, machen lautere Geräusche. Das hängt damit zusammen, dass zumindest bis zu den Wechseljahren die weiblichen Geschlechtshormone dafür sorgen, dass das Rachengewebe bei Frauen etwas besser noch angespannt ist. Und dadurch vibriert das nicht so stark. Ja? Es kann aber trotzdem auch bei Frauen eben zu Atmungsstörungen kommen, nur machen die halt dann nicht so viel Geräusch. Also Männer schnarchen lauter als Frauen, heftiger. Männer neigen auch eher dazu, tagesmüde zu sein, wohingegen Frauen nachts eben häufiger wach werden.
Okay.
Das sind tatsächlich, Schlaf hat viele Gender-Aspekte.
Ach doch, das kann man dann wirklich dann so feststellen.
Ja, das kann man feststellen. Da ist einfach viel Gender, viel Genetik und eben dann gibt es halt nochmal einen Wechsel nach den Wechseljahren. Da ziehen die Frauen dann auch von der Lautstärke nach. Da wird der Schlaf auch generell nochmal deutlich schlechter, einfach weil die Östrogene, Progesteron gerade eben auch eine entspannende, schlaffördernde Wirkung hat. Das ist ein beruhigendes Hormon und wenn das in den Wechseljahren runtergeht, dann fehlt das dem Körper und dann kriegen die Frauen eben häufig diese klimakterischen Schlafstörungen.
Okay, das heißt, der Schlaf an sich verändert sich natürlich dann auch mit dem Alter.
Genau, mit dem Alter, aber auch eben mit der hormonellen Umstellung. Oh.
Wie ist das denn, gerade gesunder Schlaf? Wie soll denn wirklich die perfekte Schlafumgebung aussehen? Was kann man machen, oder generell, was kann ich persönlich daheim machen, um vielleicht da ein bisschen...
Also es gibt so ein paar grundsätzliche Ansätze. Das Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl. Das hört sich trivial an, ist es aber manchmal gar nicht. Also 16 bis maximal 20 Grad. Das ist ja jetzt gerade, wenn wir jetzt heißen Sommer haben, schwer herzustellen, ehrlich gesagt. Ja, dann sollte es wirklich leise sein, weil Geräusche eben doch, Lärm ist einer der Hauptschlafkiller in der Stadt zum Beispiel oder Fluglärm oder so. Und es sollte eben dunkel sein, weil Licht... Zu viel helles Licht stört die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Mhm. Schon ein kleiner heftiger Lichtimpuls kann bei manchen Leuten komplett für 2-3 Stunden die Melatoninproduktion unterdrücken. Mhm. Das geht über die Netzhaut, es wird sofort in der Zirbeldrüse das Melatonin runterreguliert. Deswegen sagt man, mach es schön dunkel und wenn du nachts zum Beispiel zur Toilette musst, lieber gedimmtes, leichtes Licht und nicht sofort volle Elle da die Kavallerie an.
Super. Das heißt aber gerade in Geräusche, dass es leise sein soll, Fernseher, Radio, irgendwas zum Einschlafen. Es gibt ja so bestimmte Einschlafhilfen. Manche hören Hörbuch oder gucken Fernsehen, was auch immer. Das komplett verbannen?
Nee, man kann das ruhig machen und für manche ist es ja auch gut. Aber ich würde dann immer empfehlen, dass man zum Beispiel so eine Zeitschaltuhr zwischenbaut, dass man sagt, Mensch, spätestens eine Stunde nach, dann, dass es sich abschaltet, dass es nicht die ganze Nacht durchdudelt, weil dann ist es wieder kontraproduktiv. Ja. Ich finde es nicht so schlimm, wenn Leute sagen, Mensch, mir tut das so gut, ich komme dann runter. Mhm. Ja, viele hören dann wirklich ihre Kinder Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg-Kassetten, einfach weil das so ein Ritual und von früher schöne Erinnerungen, Kindheit, da war noch alles in Ordnung. Nur man sollte das halt nicht die ganze Nacht dann durchdudeln lassen.
Super Stichwort Ritual. Gibt es bestimmte Abendrituale, um sich selber klar, man kennt das ja, man ist aufgeregt, kann man nicht schlafen. Das heißt, ich muss ja persönlich selber erstmal ein bisschen runterkommen.
Ja, und das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, die heutzutage in einer hektischen und, sagen wir mal, zeitkomprimierten Welt stark zu kurz kommt. Normalerweise brauchen Körper und Seele so ein Stündchen Übergangsphase aus dem Tag in die Nacht. Und bei den Kindern können wir das ja immer noch schön sehen. Denen geben wir diese Rituale ja meist, dass man sagt, so, jetzt Zähne putzen, dann Heiabett, noch ein Märchen und dann schläfst du. Ja? Und die innere Uhr braucht eigentlich solche Anker, damit sie weiß, ach, jetzt bereite ich mich auf die Nacht vor. Von daher sind Rituale, Abendrituale ein sehr förderliches Prinzip. Also, dass man eben irgendwie was macht, was man immer macht. Am besten sogar was man gar nicht überlegt, ja, dass man also was trinkt oder was hört oder was macht, was immer gleich ist, damit die Seele weiß, ach, jetzt ist Heiabettzeit.
Super. Das ist nämlich ein sehr guter Stichwort, dass man was trinkt. Wir haben ja auch bei Orthomol unser Produkt Nemuri. Mhm. Sie stehen da ja auch schon seit Jahren mit uns in Kontakt, stehen uns da beratend zur Seite. Aktuell haben wir ja eine neue Zusammensetzung. Warum hat man das gemacht? Was ist anders? Was ist jetzt besser?
Also in dem neuen Produkt ist ja jetzt zusätzlich zu den anderen Inhaltsstoffen, die alle geblieben sind, auch noch 1 Milligramm Melatonin mit drin. Und gerade die Mischung, also die Kombination verschiedener Substanzen, ist schlafförderlicher, als wenn man jetzt nur eine Einzelsubstanz nimmt. Das war ja vorher auch schon so. Sie hatten immer schon in ihrem Produkt verschiedene Sachen drin, die sich sehr schön ergänzen. Und das Melatonin ist in der niedrigen Dosierung eben, das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Boost, sag ich mal. Mhm. Ja, wir haben in dem Produkt ist ja jetzt sowohl Tryptophan drin als Vorstufe von Melatonin plus 1 Milligramm Melatonin selber. Und damit verstärkt es einfach nochmal die Wirkung.
Okay, super. Das heißt dann so ein schönes Ritual, einfach trinken.
Das ist ein Ritual. Es ist einerseits, das Interessante an Ihrem Produkt ist, dass es einerseits ritualisiert ist, dadurch, dass man es trinken muss und nicht nur wie eine Kapsel einwirft. Und zum Zweiten, dass eben eine ausgeklügelte Mischung an Substanzen hier dafür sorgen kann, dass man besser schläft, ohne dass es abhängig macht. Und der Vorteil ist auch, dass man es auch mitten in der Nacht noch zu sich nehmen kann, ohne morgens einen Overhang zu haben.
Apropos morgen, wäre nämlich gleich die nächste Frage gewesen, was mich persönlich interessiert. Es gibt ja diese tolle Snooze-Funktion, ne, wurde ja für mich erfunden, bin ich der festen Überzeugung. Was ist besser, Snooze-Funktion oder sofort raus, wenn der Wecker klingelt?
Das werde ich oft gefragt und man muss sagen, es ist völlig wurscht. Ja? Denn vom Wecker geweckt werden ist immer blöd. Ja?
Ja.
Jeder, also am besten ist ausschlafen können und deswegen ist es im Grunde, es bleibt eine Quälerei. Ja? Ob du jetzt direkt aufstehst oder 5-mal Snooze, das macht den Kohl nicht fett, das können sie machen, wie sie wollen.
Super.
Na toll, ich dachte, jetzt kommt die ultimative Antwort. Ach Mensch, okay. Herr Dr. Feld, wir sind ja quasi jetzt Freunde, ne? Mhm. Jetzt kommt nämlich die wichtigste Frage überhaupt. Mhm. Momentan haben wir tropische Nächte. Mhm. Was ist der ultimative Geheimtipp?
Also, man sollte wirklich gucken, wie schaffe ich das, dass abends mein Schlafzimmer möglichst kühl ist. Und das ist jetzt eine große Herausforderung. Also man sollte tagsüber die Rollos runtermachen, dass nicht so viel Sonne einstrahlt, das Zimmer aufheizt. Mhm. Und dann vorm Schlafen gehen einmal ganz kräftig durchlüften, die Fenster auf, am besten einen Ventilator, vielleicht noch ein feuchtes Handtuch sogar vor den Ventilator hängen, dass die Luft gekühlt und angefeuchtet wird. Okay. Und dann wieder alles zu oder Fenster auf Kipp. Also man kann halt nur gut schlafen, wenn es nicht zu heiß ist. Denn normalerweise muss der Körperkern muss runterkühlen nachts. Da gibt es einen Schalter im Gehirn, der uns das Einschlafen und Durchschlafen erst ermöglicht, wenn der Körper so 1 Grad runterkühlen kann. Mhm. Und das schaffen wir natürlich dann schwer. Interessanterweise hilft Melatonin da übrigens auch bei. Melatonin ist nicht nur in dem Sinne ein schlafförderndes Hormon, sondern Melatonin hilft dabei, den Körperkern runterzukühlen. Das heißt, man kann jetzt zusätzlich auch 1 Milligramm Melatonin nehmen, weil das dabei hilft, die Körperwärme nach außen abzugeben und den Körperkern runterzukühlen. Und was man sonst noch machen kann, ist sich kühle Lappen auf die Stirn oder die Waden legen oder hier auf die Pulsadern. Mhm. Ja, hier sind Temperaturfühler, da wo wir immer den Puls fühlen, an der Handgelenksarterie und an der Innenknöchelarterie. Da sind Temperatursensoren drin. Aha. So dass ich nicht meinen ganzen Körper mit nassen Lappen belegen muss, dann sehe ich auch blöd aus. Sondern es reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein feuchtes Tuch auf die Pulsadern lege, dann ist hier ein Sensor drin, der signalisiert dem Körper, das kann man machen. Oder es gibt sogar Cooling Caps zu kaufen, also da sind so Gelpads drin, kann man in den Kühlschrank legen, kann sich so eine kühle Badehaube aufziehen. Also man muss aktiv was tun.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Kühlen kenne ich von Kneipp her.
Ja, auch kann man machen.
Diese Unterarm. Ne? Ja, super. Ja, also Schlaf, mein Thema. Es ist wirklich mega, mega interessant. Recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Wie immer für unsere Hörer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback habt, schreibt uns an podcast@automol.de. Und dann bedanke ich mich.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich guten Schlaf demnächst.
Auch so.
Danke.
Tschö. Ciao.